Ich weiß nicht, ob ihr Snoopy noch kennt, diesen Cartoon von dem christlichen Cartoonisten Charles M. Schulz mit Charlie Brown und genau, ja, da, genau. Und einer meiner Lieblingscartoons passt gut zum heutigen Tag. Snoopy liegt auf seiner Hundehütte und es regnet auf ihn drauf. Und man sieht, er ärgert sich. Und einer seiner Freunde, ein Bibelfest, ich glaube es war Linus, sagt zu ihm: Snoopy, sei getrost. Bedenke, es regnet auf die Gerechten und auf die Ungerechten. Und Snoopy denkt sich, ja, aber warum auf uns dazwischen? Liebe Leute, ich weiß nicht, ob ihr euch freut, dass ihr zu denen dazwischen gehört, auf die es heute regnet. Ich weiß auch nicht, ob ihr euch gefreut habt auf dem Herweg oder ob ihr euch freut, wenn ihr momentan Fernseher angemacht und Nachrichten. Ich meine, sie hat immer das Gefühl, so die Zeichen der Zeit stehen auf Sturm oder zumindest Regen oder Hagel. Nicht nur die Klimakatastrophe lässt grüßen. Es scheint, dass alle Krisen der Gegenwart sich gegenseitig die Hände reichen. Die politischen Krisen, die wirtschaftlichen Krisen, die menschlichen Krisen, die man so erlebt. Nun, ich sage immer, Bibelleser wissen mehr. Das habe ich beim Spiegel geklaut. Die wissen auch, diese Bibelleser, so neu ist das ja alles gar nicht unter der winterlichen Sonne. Auch in Palästina, schon vor 2000 Jahren, hat es gewaltig gekriselt. Anders als heute, gewiss, aber doch ebenso existenziell. Römische Fremdherrschaft über Israel. Dann ein zunehmend wahnsinniger werdender Tyrann als Stellvertreter König des Kaisers. Und die religiösen Führer in sich uneins, hier Pharisäer, da Sadduzäer, alle nur auf Machterhalt bedacht oder viele davon, nicht so große moralische Vorbilder, wie man sich eigentlich wünschen würde und wie sie behaupten zu sein. Das war also auch nicht die gute alte Zeit. Woran hielten sich die Leute damals fest? Einige wenige von ihnen gewiss an den biblischen Verheißungen. Zum Beispiel der des Propheten Jesaja, wir lesen es in Jesaja 9, Vers 1. Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht und über denen, die da wohnen im finstern Lande, scheint es hell. So beginnt die große Verheißung vom Friedefürsten, von dem kommenden König, der endlich mal Krieg und Terror beenden soll. Und wir sitzen da und denken uns, schön, dem Volk im Finstern ist ein Licht verheißen. Aber was ist uns denn verheißen? Uns kleinen Lichtern, die wir in diesen Tagen unter Lichterketten wandeln. Ich glaube, es gibt keinen extra Plan B für uns, sondern es ist derselbe Friedefürst, auf den wir hoffen und warten. Dieselbe Verheißung gilt auch uns. Wir sollten sie uns von daher ab und zu mal wieder etwas genauer anschauen. Eine Verheißung ist etwas, was uns positiv in Aussicht gestellt wird. Ja, etwas, was uns versprochen wird. Prügeln und Strafen, wir kennen es aus der Schulzeit noch. Ja, die Älteren unter uns, Prügel gibt es ja heute nicht mehr. Prügel und Strafen werden nicht verheißen. Die werden angedroht. Ja. Verheißen wird laut der Bibel Gutes. Kinder, ich hoffe, ihr könnt da stimmen, dass es was Gutes ist. Landbesitz, Gnade, Barmherzigkeit, Erlösung und eben auch der Erlöser, der Messias, in dem das alles zusammenfindet und nochmal getoppt wird. Das ist, was die Bibel verheißt. Nun sind wir es ja heutzutage gewohnt, dass wenn uns mal was Gutes in Aussicht gestellt wird, dass wir es frei Haus geliefert bekommen. Kaum, dass wir im Internet die Werbung gelesen haben und die Bestellung aufgegeben haben bei Amazon, schon schickt uns Amazon eine Nachricht, ihr Paket wird zusammengestellt. Ja, und der Premium-Versand lässt da sich auch nichts anbrennen in der Regel. Und drei Tage später, in der Regel vielleicht auch früher, schleppt der Postbote irgendwas mühsam vor unsere Tür und knallt es auf die Veranda. Das, liebe Freunde, funktioniert mit den biblischen Verheißungen so nicht. Da müssen wir uns selber auf den Weg machen. Zumindest lese ich das so aus der Weihnachtsgeschichte. Um das ein bisschen besser zu verstehen, machen wir uns heute zumindest gedanklich auf den Weg durch das Lukas-Evangelium. Ihr dürft also sitzen bleiben, eure Füße schonen, wenn ihr wollt, aber in den Gedanken solltet ihr vielleicht ein bisschen mitgehen. Motto auf dem Weg: man muss mit allem rechnen, auch mit dem Guten. Am Anfang aber sieht es, so hat es schon Jesaja gespoilert, düster aus. Israel hatte damals wenig Gutes zu erwarten von der Weltpolitik. Und anders als heute hatte es auch keine militärische Stärke. Panzer und Kampfbomber und Iron Dome, die lagen noch in ferner Zukunft. Israels große Zeit schien hinter ihm zu liegen. Die Erinnerung an das salomonische Reich verblasst langsam, auch das der Makkabäer ist nur noch in Ausläufern spürbar. Die Römer haben die Oberhand weltweit und halt auch in Palästina. Und die Propheten sind seit langem verstummt. Eine richtige Schweigepause, bevor das mit Jesus passiert. Lange nichts von Gott gehört. Und doch einige halten noch fest an der Schrift und an ihrer Hoffnung und warten mit großer Sehnsucht auf den Messias, den geistlichen und politischen Erlöser. Erstaunlich bis heute, wie das Wort Gottes immer wieder Wurzeln schlägt in den Herzen der Menschen, die es brauchen, selbst wenn ihre Hoffnung schon am Verdorren ist. Man muss mit allem rechnen, auch mit dem Wunderbaren. Nur wie oft hoffen und beten wir, und wenn es dann eintrifft, ist es so ganz anders, als wir es uns vorgestellt haben. Da ist ja das Weihnachtsevangelium brutal ehrlich. Ich finde es schon erstaunlich, es fängt nicht mit "Freuet euch" an, es fängt mit "Fürchte dich nicht" an, das "Freuet euch" kommt später. Und wir lesen auch Gründe dafür. Ihr Männer, stellt euch vor, eure treue, fromme, christliche Verlobte, mit der die Zärtlichkeiten über einen gelegentlichen Kuss bislang nicht hinausgegangen sind, die käme dir, uns, jedem, den es betrifft, auf einmal mit einem dicken Bauch entgegen und würde dir zuflüstern, der Heilige Geist sei es gewesen und das kommende Kind der Erlöser. Würdest du, lieber Mann, in Jubel ausbrechen, darin die Erfüllung deiner Gebete sehen? Wohl kaum. Nun denke ich, dass heutzutage, wenn dich das wie ein Schlag treffen würde, wahrscheinlich auch deine Freunde nicht hilfreich wären. Die würden eher denken, dass du eher einen Schlag hast, weil du voreheliche Keuschheit überhaupt noch in Erwägung ziehst, ja sogar für sinnvoll hältst, ist ja unzeitgemäß und naiv sowieso und sowas von der Oldschool und so weiter. Und von daher würden sie wohl eher dir die Schuld an der Affäre mit dem Heiligen Geist geben. Der hat ja halt gegeben, was du ihr verweigert hast. Soweit zu den Vorstellungen und Erwartungen von Josef. Aber nicht nur Josef hat sich das mit dem Messias wohl etwas anders vorgestellt. Maria bestimmt auch. Schauen wir uns mal die Verheißung an, die Maria erhält. Werft euren inneren Fernseher an, ihr sitzt mit bei Maria im Wohnzimmer, plötzlich geht die Tür auf und ein außerirdisches Wesen kommt herein. So beschrieben im Lukas-Evangelium Kapitel 1, Vers 28. Und der Engel kam zu ihr herein und sprach: Sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte: Welch ein Gruß ist das? Würden wir heute auch noch denken: Sei gegrüßt, du Begnadete, sagt kaum noch einer, Servus, sagen's halt. Und der Engel sprach zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden. Siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Nun, es mag ja sein, dass damals wie heute junge Mädchen sich Wunschträumen hingegeben haben, was ihnen Großartiges im Leben passieren kann. Und dass sie sich in einigen dieser Träume ausgemalt haben, wie wäre es, die Mutter des Messias zu sein. Magersüchtiges Topmodel war damals halt noch nicht das Rollenmodell heranwachsender Teenagerinnen. Messias-Mutter schon eher. Zum erwachsenen Jesus wird später eine Jüdin sagen, die diesen Traum vielleicht ebenfalls hatte: Selig die Frau, die dich geboren hat. Und er wird antworten: Ja, selig sind die, die das Wort Gottes hören und bewahren. Ihr merkt schon, die hatte auch ein bisschen diesen Traum. Ist es halt nicht geworden, ne? Beim Casting kann halt nicht jeder an die erste Spitze. Das ist so eine nette Bestätigung im Rückblick, wenn einer auch sagt: Mensch, das ist toll, was dir passiert ist oder was deiner Mutter passiert ist. Aber wenn aktuell ein völlig Fremder vor dir steht, dir eine Schwangerschaft ohne Mann und völlig außerhalb der üblichen Vorstellungen voraussagt, das hat dann schon gewisse Schockelemente. Wo ist der Notfallknopf? Wie komme ich in den Panikraum? Und wo sind die Eltern, wenn man sie mal braucht? Fürchte dich nicht, sagt der Engel. Leichter gesagt als getan. So empfängt Maria ihre persönliche Verheißung in einem Schockmoment und findet trotzdem ein Ja dazu. Das ist Schritt 1, wenn es um eine Verheißung Gottes geht: sie für sich persönlich annehmen. Maria aber sprach: Siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Daher die erste Frage an uns aus dieser Geschichte raus: Wie gehen wir denn mit den Verheißungen Gottes um, die uns betreffen? Wie finden wir ein Ja dazu? Was bewegt uns dann? Was gibt uns Entscheidungshilfe? Vielleicht gibt es auch an uns Verheißungen, wo nicht von Anfang an schon klar ist, da sagen wir gleich ein Ja dazu. Ihr seid das Salz der Welt. Ja, wer möchte schon gerne als Salz aufgehen in der Suppe der anderen, auch wenn sie der Pastor oder der Gemeindeleiter gekocht hat? Ja, da musst du erst mal ein Ja finden. Licht in die Welt zu strahlen. Ja und, wo bin ich? Wer strahlt denn mal auf mich ab? Ihr habt da vielleicht eure eigenen Vorstellungen. Schritt 2 folgt bei Maria auf Schritt 1 ganz natürlich. Sie geht schwanger mit der Verheißung. Und wie ist das bei uns und den Zusagen Gottes? Gehen wir schwanger damit? Dürfen diese Verheißungen in uns wachsen? Nochmal, ihr Männer, liebe Brüder, schaltet nicht ganz ab, auch wenn ich jetzt über Schwangerschaften rede und ihr sagt, da bin ich raus aus dem Alter. Ja, meine Frau hat da schon abgeschlossen. Schwanger werden mit Babys, das können nach wie vor nur Frauen. Aber schwanger sein mit Ideen und Verheißungen, das kriegen auch wir Männer hin. Und manchen von uns sieht man es auch an. Gut, einige helfen mit Bier und Kuchen dabei noch. Aber grundsätzlich gilt: Verheißungen Gottes können, müssen und dürfen wachsen. Sie haben ihre eigene Kraft und ihr eigenes Potenzial. Manche davon sprechen uns an, manche davon sprechen wir auch aus. Aber damit sie in uns wachsen, dürfen sie eben keine bloßen Sprüche bleiben. Da müssen wir ein Ja dazu finden und dann weiter sie nähren und pflegen. Der Engel im Wohnzimmer, der alleine nützt gar nichts. Zeichen und Wunder, wenn wir sie erleben, alleine nützen gar nichts. Was wir nicht davon wirken lassen in unserem Leben, entfaltet keine Kraft in uns. Und wenn wir es annehmen, müssen wir es eben ernähren, es behüten, beschützen, ihm Zeit geben. Das sind die ersten beiden Schritte, die Verheißung annehmen und dann schwanger sein mit ihr. Diese Schritte sollten selbstverständlich sein, aber nicht jeder geht sie. Maria weiß jetzt, dass sie die Mutter sein soll von einem, der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Auch hier wird das ein Moment, wo aus Josef sicher Zweifel kommen, aber okay. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit und sein Reich wird kein Ende haben. Dumm ist nur, wenn einem auch beim Sohn des Höchsten, der rein geistlich gezeugt wurde, morgens körperlich speiübel wird, wenn man dann eben nicht nur rein geistlich über der Kloschüssel hängt, wenn man sich trotzdem darauf einstellen muss, dass der Körper sich hormonell umstellt. Noch blöder, wenn einen der Mann, mit dem man verlobt ist, deswegen schief anschaut und die eigene Familie wahrscheinlich ebenso. Der ist ja kein Engel erschienen. Und so eine Begegnung mit einem Engel ist sicher klasse, aber Engel kommen und gehen. Und etwas handfesterer seelischer und auch praktischer Beistand während der nächsten Monate wäre auch nicht schlecht. Gut, in diesem Fall, dass die eigene Cousine auch von so einer ungewöhnlichen Schwangerschaft berichten kann. Ihr Mann hat ebenfalls einen Engel gesehen. Und bingo, sie, die längst alle Hoffnung auf ein Kind aufgegeben hatte, war plötzlich guter Hoffnung. Im sechsten Monat schon. Also wenigstens eine, ja, die Maria nicht für völlig verrückt erklären wird. Den Tipp mit Elisabeth hat der Engel ihr ja gegeben. Maria also sucht Unterschlupf und Unterstützung erstmal bei ihrer Cousine. Können wir nachvollziehen, da kann sie auch den häuslichen Spannungen mit Josef mal eine Weile aus dem Weg gehen. Lukas 1, 41 bis 45. Und es begab sich, als Elisabeth den Gruß Marias hörte, hüpfte das Kind in ihrem Leibe und Elisabeth wurde vom Heiligen Geist erfüllt und rief laut und sprach, gepriesen bist du unter den Frauen und gepriesen ist die Frucht deines Leibes. Und wie geschieht mir das, dass die Mutter meines Herrn zu mir kommt? Denn siehe, als ich die Stimme deines Grußes hörte, hüpfte das Kind vor Freude, da haben wir sie, die Freude, in meinem Leib. Und selig bist du, die du geglaubt hast. Denn es wird vollendet werden, was dir gesagt ist von dem Herrn. Die nächste Lektion auf dem Weg der Verheißung, und das finde ich eine ganz tröstliche, es muss nicht unbedingt ein einsamer Weg sein. Der Heilige Geist kann die Verheißung, die du, wie auch immer, empfangen hast, auch durch andere Menschen bestätigen. Und manchmal haben wir das nötig, manchmal sogar bitter nötig. Denn die Kraft des Höchsten überschattet einen vielleicht mal mit aller Macht, die Kraft des Zweifels dafür aber häufig und gerne. Wer sagt uns dann, dass wir nicht komplett bekloppt sind? Wir seltsamen Christen. Wer sagt dir dann, selig bist du, weil du geglaubt hast? Gut, dass wir in der Gemeinde nicht die einzigen sind, zu denen Gott redet, sondern andere da sind, die mehr sind als Cousinen in Fleisch und Blut, die Brüder und Schwestern sind in Geist und Blut des Herrn. Gut, manchmal sagen sie uns, dass wir bekloppt sind, aber noch viel öfter ermutigen sie uns, dran zu bleiben an den Verheißungen Gottes. Wir sind Menschen und manchmal brauchen wir ganz menschlichen Beistand. In der Zeitschrift Wie das Deutsch ist fand ich mal folgende Erzählung einer Mutter. Unsere Vierjährige hatte Angst vor der Dunkelheit. Deshalb versicherten wir immer abends vor dem Zubettgehen, dass der liebe Gott bei ihr sei und auf sie aufpasse. Eines Abends, als ich mich gerade schlafen gelegt hatte, spürte ich einen leichten Stups an der Schulter. Mama, piepste ein wohlvertrautes Stimmchen. Ich weiß schon, dass der liebe Gott in meinem Zimmer ist, aber ich brauche etwas mit Haut drumherum. Es gibt mir zu denken, dass der himmlische Engel Gabriel auf die ganz irdische Cousine Elisabeth verweist Manchmal sind wir mit unseren geistlichen Ratschlägen ja ein bisschen allzu geistlich, so in Richtung der Herr wird schon richten, aber wir sollten uns gelegentlich daran erinnern, dass Gott Mensch geworden ist, damit wir auch einen Gott mit ein bisschen Haut drumherum haben. Und auch wir sollten den anderen ein Stück Gott mit Haut drumherum zeigen durch uns. Maria kriegt den Tipp mit Elisabeth, der Geist Gottes weiß oft selbst am besten, was wir brauchen. Und da gehören immer Menschen, die sich über dich freuen, mit dazu. Solche Freude steckt an. Das Kind hüpft im Leibe, die Maria bekommt eine dicke, fette Umarmung von ihrer Cousine, darf drei Monate bei ihr sein. Leute, wir schmeißen in der Regel die Gäste nach 3 Tagen schon wieder raus, 3 Monate ist schon ordentlich. Ne? Lukas 1, 46 bis 45. Und das, da steht drin, was es ausgelöst hat auch. Ja, und Maria sprach, meine Seele erhebt den Herrn. Ja, nicht, wie bin ich schlimm dran, weil ich jetzt alleinstehend schwanger bin. Meine Seele erhebt den Herrn und mein Geist freut sich Gottes meines Heilands, denn er hat die Niedrigkeit seiner Magd angesehen. Siehe, von nun an werden mich selig preisen alle Kindeskinder. Denn er hat große Dinge an mir getan, der da mächtig ist und dessen Name heilig ist. Und seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht bei denen, die ihn fürchten. Er übt Gewalt mit seinem Arm und zerstreut die hoffärtig sind in ihres Herzens Sinn. Er stößt die Gewaltigen vom Thron und erhebt die Niedrigen. Die Hungrigen füllt er mit Gütern und lässt die Reichen leer ausgehen. Er gedenkt der Barmherzigkeit und hilft seinem Diener Israel auf, wie er geredet hat zu unseren Vätern Abraham und seinen Kindern in Ewigkeit. Wieder so ein Schritt in den Advent hinein. Verwandle die Verheißung, die in dir ist, in Lobpreis. Wie gesagt, nachdem dieser Mini-Frauenliebekreis so gut funktioniert hat und auch sehr ermutigend war, Maria blieb etwa 3 Monate, danach kehrte sie wieder heim. Gut also, wenn man Leute hat, die einen auf dem Weg der Verheißung ein Stück begleiten, denn dieser Weg ist lang. Weitere Monate Schwangerschaft und eine Reise nach Bethlehem später, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Und da können wir denken, okay, Jesus ist zur Welt gekommen, der Erlöser ist da, alles paletti. Ist damit die Verheißung erfüllt? Ist damit der Adventsweg zu Ende? Das Kind ist geboren, der Messias ist da. Das ist richtig. Aber ist Jesus schon der König, der die Gewaltigen vom Thron gestürzt hat und die Niedrigen erhoben? Teils, teils. Da ist er. Aber alles andere ist noch am Werden. Gott setzt seine Verheißungen oft schrittweise um. Das Kind ist da, die Verheißung ist sichtbar geworden. Aber dann muss sie auch außerhalb des Mutterleibs, außerhalb von uns, noch wachsen. Muss wachsen in die Vollmacht hinein, muss wachsen in die Welt hinein. Erst wächst die Verheißung in uns und dann darüber hinaus. Das wäre Schritt 4. Und das kann auch dir passieren. Stell dir vor, du hast eine Zusage von Gott. Du brauchst es eigentlich gar nicht vorstellen, musst nur deine Bibel lesen, stehen genügend drin. Du nimmst diese Zusage für dich an. Du glaubst sie. Und dann gewinnt sie Gestalt in dir. Und dann kommt der Moment, dass du etwas davon sehen kannst. Und doch, es muss immer noch wachsen. Es beginnt klein. Ich glaube, jedes große Werk Gottes oder fast jedes hat klein angefangen. Bei der Schöpfung bin ich mir nicht ganz sicher, obwohl die Theorie sagt, auch das war so ein ganz winziger Punkt, wo es losging. Vielleicht findet ihr euch in diesem Gedanken auch wieder. Vielleicht habt ihr eine Vision für euren Gemeindebau und ihr seht schon ein Stück davon, aber es ist noch nicht das Ganze, was ihr seht. Da muss und darf noch einiges wachsen. Man muss mit allem rechnen, auch mit dem kleinen Anfang. Wo aber eine Verheißung Gottes sichtbar wird, schlägt sie, so klein sie auch ist, doch irgendwo Wellen, bringt Bewegung, wirkt Verkündigung. Jetzt komme ich ein bisschen zur missionarischen Perspektive, die das Lukas-Evangelium ja auch enthält. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Feld bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Ja, es gibt viele Menschen um uns, die fühlen sich wie beim Hürdenlauf. Ja, vielleicht sind die auch mit gemeint. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr, in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, dass ihr finden werdet das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Und als die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, jeder Chor macht mal Pause, sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen nach Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Und sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Als sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, das zu ihnen von diesem Kind gesagt wurde. Sie erzählten es, konnten es nicht in sich behalten. Und alle, vor die es kam, wunderten sich über das, was ihnen die Hirten gesagt hatten. Maria aber behielt alle diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Ein Teil der Verheißung ist erfüllt. Gottes Sohn ist geboren. Die, die es mitkriegen, tragen die Botschaft weiter. Der Messias ist da. Aber ein König in Windeln, als Thronsaal ein Stall, als Herolde zerlumpte Hirten. Halleluja, sage ich da, denn in dieser Szene finde ich mich wieder. Wie oft schauen wir neidisch auf das Große, große Kirchen, große Erweckungen, große Säle, große Namen. Gott aber macht sich klein, begegnet seinem Volk zunächst in einer absolut hilflosen Rolle, als Baby. Und doch, ich weiß es von der Geburt meines ersten Sohns her, die Hand eines Babys kann ein Herz stärker berühren als die Pranke eines mächtigen Mannes. Wir wünschen und bauen uns Gebäude, die Gottes Größe und Ehre widerspiegeln sollen. Aber Gott offenbart sich in einem zugigen Stall. Ich will euch euer wunderschönes Gebäude nicht madig machen und schon gar nicht behaupten, dass es hier zieht wie in einem Stall. Aber Gott ist hier nicht mehr und weniger da als in euren Häusern. Und in euren Häusern möge es gern ziehen, aber bitte nur vom Heiligen Geist, nicht von der schlechten Isolierung. Und Leute, ich bin weder Billy Graham noch Paulus noch Spurgeon, da stelle ich mich am besten lieber hinten an, aber bei diesen zerlumpten Hirten, ja, da finde ich mich wieder. Die hatten was zu erzählen und das haben sie getan in ihren Worten. Wenn Gott die Botschaft von seinem Erscheinen selbst einfachen, theologisch ungebildeten Menschen anvertraut, dann heißt das doch, er vertraut sie auch dir und mir an. Gott hat für seinen größten Schatz eine ganz unscheinbare Verpackung gewählt. Uns. Stellt euch vor, jetzt zu Weihnachten, ihr hättet ein super tolles Geschenk und ihr wickelt es in Zeitungspapier ein. So ungefähr ist es. Und Maria, die das Wort Gottes ganz lebendig in sich trug, wie ging es ihr damit? Wie ging es in ihr und mit dieser gegebenen Verheißung weiter? Wir lesen, sie bewegte diese Worte in ihrem Herzen. Nicht im Kopf, nicht auf der Zunge, im Herz. Nach jüdischer Vorstellung der Ort der Entscheidungen. Gar nicht so sehr der Gefühle. Und so ging sie ganz entschieden diesen Weg der Erwartung weiter. Kirchenjahresmäßig ist der Advent ja mit Weihnachten irgendwie zu Ende, aber im wirklichen Leben geht er weiter. Maria erlebte die Segnung durch Simeon, durch einen alten Mann im Tempel, einen, dem das Ende seiner Lebensreise nahe war und der doch immer noch Erwartungen hatte. Er wollte den Messias sehen, bevor er stirbt. Und er sprach seinen Segen und seine Prophetie. Und sie bewegte auch diese Worte in ihrem Herzen. Und sie ging den Weg der Erwartung weiter. Sie erlebte den 12-jährigen Jesus im Tempel, der die Schriftgelehrten belehrte, dieser Lausbub. Und sie erlebte sein erstes Wunder auf der Hochzeit zu Kana. Und in all dem erlebte sie, wie diese Verheißung lebendig war und wuchs. Sie erlebte aber auch die tiefste Verzweiflung darüber, dass diese Verheißung vor ihren Augen verdorrte, als sie unter dem Kreuz stand und ihren Sohn am Kreuz verrecken sah. Welche Fragen hätten wir dort gestellt? Hat Gott mich reingelegt? Ja. Wenn unsere Hoffnung so zusammenbricht, kann ich Gott überhaupt trauen? Erst all diese Zusagen, diese tollen Verheißungen, diese Wunder und nun das, der völlige Glaubensgau. War ich verrückt, mich auf diese Geschichte mit Gott einzulassen? Hat er seinen Plan geändert, ohne mir irgendwas davon zu sagen? Erleben wir das oder empfinden wir das nicht manchmal auch? Wir finden Jesus, wir bauen auf seine Verheißungen, wir erleben gute Dinge, manchmal sogar Wunder. Und dann auf dem Höhepunkt unserer Erwartung, dann erscheint plötzlich aufgrund irgendeines Ereignisses der Weg, den wir gegangen sind, plötzlich als Sackgasse. Auf einmal schneidet ein Schwert durch unsere Seele. Natürlich kann ich sagen, man muss mit allem rechnen, auch mit Nacht und Verzweiflung. Aber klingt das nicht zynisch in einer solchen Situation? Und doch, auch das hat Gott Maria zugemutet und er mutet es auch uns zu. Der Weg der Verheißung führt an Wundern vorbei, aber er führt manchmal auch in die Verwundung. Er führt uns um etliche Kurven und durch dunkle Täler hindurch, bis wir vor dem leeren Grab stehen, bis wir vor dem Auferstandenen stehen, wo wir unseren toten Glauben dort wiederfinden, wo Jesus auferstanden ist, als lebendigen Glauben erneuert. Man muss mit allem rechnen, auch mit dem Unglaublichen. Der Weg ist nicht zu Ende mit Weihnachten, ist aber auch nicht zu Ende mit Golgatha. Er ist noch nicht mal mit Himmelfahrt zu Ende. Noch immer wartet das Wort, ein großes Stück davon, auf seine Vollendung. Noch immer ist von diesem großen Scheck Gottes nur ein Teil eingelöst. Das Baby Jesus ist inzwischen in Kinderschuhen entwachsen, aber sein Königreich ist noch im Werden. So war es damals und so ist es auch heute, wo wir uns klammern an die Worte der Bibel, wie die Juden damals, wie Schiffbrüchige an die Planke des Kreuzes, wie Maria an die Worte des Engels, wo wir mit Gott ringen um unser Ja, wo unser Lobpreis sich abwechselt mit Enttäuschungen. Ja, Gott steht zu seinen Zusagen, aber die Art, wie er sie wahrmacht, ist auch für uns immer noch eine Herausforderung. Ich glaube, keiner hätte das besser verstanden als Maria. Eine Verheißung ist kein Taxi, das uns abholt. Es ist ein Weg, den wir gehen. Manchmal ist es ein langer Weg, aber es ist ein Weg, der sich lohnt. Und auf diesem Weg muss man mit allem rechnen, auch mit dem Amen.